Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, warum wieder mit Bernd Neubacher? Weil wir natürlich über die Quartalszahlen der Deutschen Bank reden müssen und uns gespannt fragen, sind denn da schon Spuren der makroökonomischen Lage zu erkennen, die sich zuletzt deutlich eingetrübt hat? Und was ist sonst so los in der Bank, auch in Sachen Ausblick? Wir sprechen über gleich drei Problemfälle im Genosektor, der Maverick Bank aus Bad Salzungen-Schmalkalden mit einem horrenden 24er Abschluss, der BayWa, wo es jetzt einen Schuldenschnitt gibt, und eine kleine, eher unbekannte Genobank, bei der es jetzt interessante basisdemokratische Tendenzen gibt, wo sich das Hinschauen lohnt. Hallo Bernd, herzlich willkommen im Podcast diese Woche.
Hallo Christian, wie schaut's aus?
Sehr gut, ich hatte wieder einen frühen Tagesstart, um mir schon ab 7 Uhr die Zahlen der Deutschen Bank anzuschauen und eine Kurzanalyse zu schreiben. Ich frage dich aber zunächst mal, was war dein Eindruck des Zahlenwerks?
Mein Eindruck war, dass man wieder mal gar nicht so viel meckern kann und diesmal eigentlich noch positiver überrascht wird als letztes Mal, weil du hast es ja schon anmoderiert in dem Ausblick auf die Quartalsergebnisse, dass natürlich alle drauf gucken, wie sich das Fixed Income und Currency Geschäft wohl schlagen wird bei der Deutschen Bank jetzt nach Beginn des Iran-Kriegs, vor allem nach den enttäuschenden Zahlen, die Goldman Sachs für das erste Quartal in dem Bereich vorgelegt hatte. Und siehe da, Deutsche Bank, die Erwartungen voll getroffen, beziehungsweise im Vorsteuerergebnis des Konzerns sogar übertroffen.
Ja.
Auch weil sie konzernweit binnen Jahresfrist im ersten Quartal die Kosten, Verwaltungskosten um 2% gesenkt hat. Das ist ja mal ein Hingucker, weil als altgediente Deutsche Bank-Berichterstatter war man eigentlich lange Zeit gewohnt, dass die Deutsche Bank grundsätzlich Kostenziele nicht schafft und immer überreißt.
Ja, also der Gewinn vor Steuern war letztendlich ein bisschen über 3 Milliarden und der Nettogewinn 2,2 Milliarden. Das waren jeweils 200 Millionen mehr, als Analysten erwartet hatten. Jetzt muss man dazu sagen, die Schätzungen sind auch ein bisschen runtergenommen worden vor den Quartalszahlen. Mhm. Vermutlich wegen der Makrolage, auch vielleicht hatten da die ersten Ergebnisse in den USA schon einen gewissen Einfluss drauf gehabt. War aber tatsächlich nicht nur ein solides Zahlenwerk, sondern der Ausblick wurde auch beibehalten. Ich glaube, das war ja auch etwas, wo man dachte, na, vielleicht kommt noch irgendein Hinweis, dass sich die Lage eingetrübt hat. Aber da ist jetzt eigentlich gemessen an hoher Ölpreis, höherer Inflation und Wirtschaftswachstum für Deutschland wird ja auch permanent die Schätzung für dieses Jahr schon runtergenommen. Gut, spielt jetzt für so eine globale Bank wie die Deutsche Bank nicht so eine Riesenrolle. Aber gemessen daran habe ich jetzt nicht allzu viel gefunden dran. Es gibt aber tatsächlich gewisse Indizien, dass die allgemeine Lage Spuren hinterlässt. Das ist insbesondere eine Risikovorsorge. Die kam jetzt mit etwas über 500 Millionen Euro zusätzlicher Risikovorsorge im Q1. Und ja, das waren schon 70 Millionen mehr, als Analysten erwartet hatten. Und da hat man auch tatsächlich Overlays gebildet. Also sprich, da kommt irgendwas. Wir können es noch nicht so genau einbacken, aber wegen der Makrolage kommt irgendwas. Und eine Einzelgeschichte auch im Gewerbeimmobilienmarkt. Und das Ziel fürs Gesamtjahr ist ja weniger als letztes Jahr Risikovorsorge. Da waren es 1,7. Das kann man einfaches Kopfrechnen, wenn man im Startquartal schon mehr als 500 Millionen Euro gemacht hat. Sollte die Risikovorsorge in den nächsten Quartalen idealerweise deutlich drunter liegen.
Das ist aber auch die Ansage, ne?
Genau, was im Startquartal passiert ist. Es gibt eine Feinheit, auf die wollte ich dich und natürlich auch mal unsere Hörerinnen und Hörer aufmerksam machen und sensibilisieren. Ich schaue mir die Entwicklung der Risikovorsorge schon seit einigen Jahren an und schaue mir da mal an, welchen Anteil eigentlich die Investmentbank hat. Die Investmentbank ist ja wieder, muss man sagen, das Kraftzentrum, was Gewinne angeht, über die Hälfte der Gewinne kommen aus der Investmentbank. Was allerdings auch der Fall ist, mittlerweile im Q1 über die Hälfte der Risikovorsorge kommt auch aus der Investmentbank, obwohl es ja so insgesamt nicht die allergrößte Einheit ist. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns mal anschauen, welchen Anteil die Risikovorsorge an der gesamten Bankrisikovorsorge hatte. Das waren 2021 20%, Jahr drauf 26%. Jahr drauf 29, Jahr drauf 30, letztes Jahr 48 und jetzt sind wir bei 56%, weil 290 Millionen da im Investmentbanking gebildet worden sind. Also das ist schon ein gewisses Indiz dafür, ja, dass man in der Einheit auch Risiken nehmen muss, um diese Gewinne zu erwirtschaften. Das ist jetzt insgesamt noch, ja, kann man sagen, unauffällig. Das ist lösbar, das ist beherrschbar, weil die Geschäfte auch gut laufen, wie du sagst. Aber ich finde, es ist zumindest auch ein Hingucker. Zumal auch 13% des Gesamtkreditbuchs von knapp 500 Milliarden läuft bei denen im Bereich Other Investment Banking. Also so irgendwelcher Kleinkram, den wir gar nicht näher präzisieren, was ja dann in der Summe auch eine ganze Menge ausmacht.
Ist ein klarer Trend. Hat aber jetzt Startquartal vielleicht auch nicht nur mit dem Investment Banking, sondern auch mit anderen Sparten zu tun. Zum Beispiel Private Banking, was mir aufgefallen ist.
Da
ist
du meinst, weil die so gut abschneiden.
Ja, da ist die Risikoversorgung um 20% runter, ja. Ne? Weil auch das Kreditvolumen um 4% gesunken ist im Vergleich zum ersten Quartal 2025. Ich vermute, da spielt der Rückzug aus dem Baufiehgeschäft rein. Gewinn ist förmlich explodiert, plus knapp 40% mehr. Da scheint die Strategie jetzt doch, wo man ja auch lange drauf wartete, dass die mal die Neuausrichtung, dass die Früchte trägt, scheint jetzt sich zu bewahrheiten. Insgesamt hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die, man hat ja jetzt Ende letzten Jahres die neue Strategie angekündigt und das soll ja die Leistungen da nicht schmälern, aber ich vermute mal, dass man Spielräume, sofern sie sich geboten haben, vielleicht eher so auch genutzt hat, dass man jetzt
lustig, im ersten das Quartal war auch exakt mein Eindruck,
ein gutes Resultat zeigt. Ich meine, das erste Quartal ist klassischerweise immer das stärkste im ganzen Jahr, aber jetzt nach Ankündigung einer neuen Strategie und angesichts dieser Unsicherheit ist das natürlich eine schöne Steilvorlage, da gut auszusehen und sich damit in Szene zu setzen. Der neue Finanzvorstand Raja Akram hat auch vor Selbstvertrauen gestrotzt, muss man sagen.
Beeindruckender Auftritt, ja.
In der Telefonkonferenz. Private Credit tropft an ihm vollkommen ab, die ganze Lage, weil er sagt, wir sind super diversifiziert, super selektiv und waren sowieso die Ersten, die da alles offengelegt haben. Also das war schon bemerkenswert, ja.
Ja, wenn wir schon über die Strategie reden, die Deutsche Bank ausgegeben hat, da ist uns ja aufgefallen, da sollen die Zugewinne weniger aus dem Kreditwachstum stammen, sondern hauptsächlich aus dem Einlagenwachstum. Da wollte man ja 100 Milliarden draufpacken. Und es ist ganz interessant, dass das erste volle Quartal nach Ankündigung schon mal mit einem Einlagenminus von 5 Milliarden einhergegangen ist. Da ist man nicht on track. Wenn man solche Ergebnisse liefert, wenn fast alle Sparten da sind in Sachen Eigenkapitalrendite auch, wo sie sein sollen, auch wenn das Q1 traditionell relativ stark ist, muss man jetzt nicht rummotzen über das Thema, aber tatsächlich eher kalter Start, was dieses Einlagenthema angeht und deutet für mich auch ein Stück weit darauf hin, das, was du sagst, man hat dann vielleicht wirklich die Margen verteidigt. Das heißt ja auch insbesondere in der Corporate Bank ist uns die Zinsentwicklung nicht so gut reingelaufen. Man kann sich denken, warum, weil die Corporates wahrscheinlich mehr Einlagenzinsen sehen wollten. Angesichts der Zinsentwicklung ist man vielleicht nicht immer mitgegangen. Aber zumindest auch ein Punkt, den es zu beobachten gilt, weil der allgemeine Trend bei den Banken war, nach dem, was wir sehen konnten, ja schon, dass die Einlagen doch wieder deutlich gestiegen sind im Q1.
Ja, vielleicht auch ein Basiseffekt, weil ich hatte irgendwas im Schlussquartal 25, vielleicht war das Einlagenwachstum recht stark und da hat man vielleicht mehr auf die Tube gedrückt, um auch die Jahresziele darzustellen und ist jetzt ein bisschen vom Gaspedal gegangen.
Schmerz, ne? Du bist hier alles am Relativieren, was ich hier kritisch anmerke, lobst die Bank, muss man alles verstehen. Nee, also die Risikovorsorge im Investmentbanking ist übrigens auch absolut geklettert. Ja. Und wenn man 5 Milliarden Einlagen verliert, hat man sie verloren. Dann darfst du mir jetzt noch mal ganz kurz schön quatschen, warum denn bitte die Kernkapitalquote, das ist, glaube ich, auch das einzig Größere, worüber man noch motzen kann. Kernkapitalquote kam mit 13,8% zum Quartalsende raus, hatten Analysten aber 14,1% erwartet. Wie biegst du das jetzt gerade für die Deutsche Bank, Bernd?
Also das ist ganz einfach, da muss ich nur den Ausführungen des Finanzvorstands folgen. Und der hat das
mit
Wachstum des Geschäfts in der Corporate Bank und im Investment Banking, also höheres Kreditwachstum und Währungswechselkurseffekten und zum Teil auch, was ich interessant finde, operativen Risiken. Zu einem kleineren Teil, jetzt im Startquartal, aber wenn man mal zurückguckt aufs Startquartal 25, stellt man fest, dass da die Risikoaktive um 9 Milliarden angezogen haben und zwei Drittel davon gingen auf operative Risiken zurück. Also dann stellt man schon fest, dass da die Unsicherheiten zunehmen, beziehungsweise der Bedarf Risikoaktiver dafür zu reservieren. Andererseits ist ja das Kreditwachstum in der Corporate- und Investmentbank ist ja mehr oder weniger ausgeglichen worden durch den Rückgang des Kreditvolumens in der Privatbank. Und das sind vielleicht ein, zwei Haare in der Suppe, die man auch finden kann. Kreditvolumen stagniert in der Bank insgesamt, wie das Einlagenvolumen.
Ja.
Und auch die Erträge in der Corporate- und Investmentbank letztlich, ne? Also die Hingucker, die es gezogen haben jetzt konzernweit, waren Verwaltungsaufwand und Asset Management und Private Bank.
Tatsächlich muss man auch sagen, die Kernkapitalquote soll ja in diesem Band zwischen 13,5 und 14,0 rauskommen, wenn sie jetzt bei 13,8 liegt. Das ist schon im Wesentlichen so, wie es von der Bank auch
gegeidet worden ist. Kannst du positiv sehen, das erhöht doch die Rendite.
Wohl wahr, aber wenn das Ergebnis besser ausfällt als erwartet, dann hätte man ja eigentlich annehmen können, dass sich das ein bisschen auch in eine stärkere Kapitalisierung durchschlägt. Ist aber tatsächlich nicht passiert. Also da hat man ja schon das deutlich bessere Ergebnis gebraucht, in Anführungszeichen, um die Quote zumindest dann da zu lassen, wo sie jetzt gelandet ist. Aber komm, wir fangen wirklich schon wieder an, Haare in der Suppe zu suchen. Das merkst
ich
du schon.
Ich nicht.
Du nicht, klar. Okay, ich fange an, die Haare in der Suppe zu suchen. Und da muss man, glaube ich, letztendlich schon sagen, man ist mit Spannung rein, hat Spuren hinterlassen, was wir so makroökonomisch, politisch sehen, und das hat's nicht. Und das ist ja eigentlich, stimmt das einigermaßen optimistisch für die Zahlen, die demnächst kommen, zumal die Commerzbank ja auch gesagt hat, also unsere nächsten Q-Zahlen, da werden wir die Ziele anheben. Ja, ist nur die Frage, in welchem Umfang.
Also das Einzige, was man jetzt von der geopolitischen Krise sieht im Zahlenwerk, ist, dass die Deutsche Bank nochmal 90 Millionen beiseite legt. Ich meine, die sind ja nicht weg. Ja, das ist ja erstmal eine Keksdose, die man dann öffnen kann, wenn man sie braucht. Also das ist schon erstaunlich wenig.
Ne? Oh Bernd, jetzt reicht's mir. Echt 90 Millionen in die Keksdose gepackt. Du bist so begeistert von dem Zahlenwerk irgendwie. Jetzt ist wirklich gut. Wir müssen das Thema mal wechseln. Schluss mit der Deutschen Bank.
Nehmen wir doch mal ein schlechtes Thema.
Zu streiten hier. Kann niemand wollen. Kommen wir mal zu unseren...
Zu den negativen Nachrichten.
Ja genau, zu den Krisenbanken, wo wir uns möglicherweise einig sind, dass das, was wir sehen, problematisch ist. Da gab es ja von einigen Akteuren, über die wir in der Vergangenheit schon häufiger berichtet haben, ein paar Nachrichten in dieser Woche. Zum einen die BayWa, dann unsere VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, Lieblingsbank, Effenberg Bank, Maverick Bank, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Und da gibt es auch noch eine kleinere Genobank, ebenfalls im Nordosten der Republik, wo es auch ein bisschen was zu erzählen gibt. Legen wir mal los mit dem einfachsten Thema, BayWa. Ich glaube, da kann man sagen, lässt sich recht flott zusammenfassen, was da passiert ist, oder?
Ja, also man hat den, als Außenstehender hat man es, glaube ich, schon kommen sehen, dass das bei der BayWa noch nicht zu Ende ist, dass er auf den Schuldenschnitt rausläuft und die Genossenschaftsbanken, die ja da beteiligt sind und auch Schuldscheine gezeichnet haben, die haben sich ja ein bisschen geziert eine Weile, hatten die Schuldscheine nur zum Teil abgeschrieben. Jetzt zuletzt hieß es noch mal ein bisschen, aber insgesamt hatte sich das, glaube ich, schon abgezeichnet, dass bei der BayWa dann auch alle Parteien nochmal bluten müssen. Jetzt ist ja im März die mittelfristige Ergebnisplanung für die Tochter BayWa RE kassiert worden, die in erneuerbaren Energien macht, wo das Geschäft aber nicht mehr so gut läuft. Und deswegen hat vor wenigen Tagen das Handelsblatt berichtet, dass es eben auf den Schuldenschnitt rauslaufen dürfte und das Volumen dürfte ungefähr 1 Milliarde sein. Und jetzt ist natürlich abzuwarten, bis Jahresmitte soll eine Einigung her. Jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie die Lasten da verteilt werden zwischen den Gläubigern, wo zu denen ja eigentlich alle Banken gehören. Also 300 Banken, größtenteils aus dem Inland. Die ganzen großen, üblichen Verdächtigen sind dabei. Also
schauen wir nochmal, ob die Kredite auch hinreichend runtergeschrieben worden sind und Risikovorsorge gebildet worden ist.
Ja, genau. So hat man dann in Halbjahresergebnissen oder spätestens in Gesamtjahresergebnissen, kann man da nochmal draufschauen.
Hatten wir das eine oder andere Scharmützel gehabt in unseren Anfragen schon vor 1-2 Jahren. Ja, mal gucken, was am Ende rauskommt. Ja.
Genau. Also Deutsche Commerzbank, DZ Bank, auch viele kleinere, alle möglichen sind dann da betroffen. Von daher ist das natürlich ein wichtiges Thema.
Lässt sich ja relativ simpel zusammenfassen. Man hatte einfach bei der Zerschlagung des Konzerns Verkaufserlöse für jede Menge Tochtergesellschaften kalkuliert, die sich jetzt am Markt nicht erzielen lassen. Vielleicht auch, weil sich die Welt weiter gedreht hat, weil es wieder eine Zinsentwicklung gibt. Und ja, da muss man permanent neu rechnen. Ich glaube, da kann man denen noch nicht mal einen Vorwurf machen, solche Töchter zu verkaufen. Das sind ja riesige Projekte, dreistellige Millionen und teils Milliardenbeträge. Ja, schwierig dann von den Verbindlichkeiten runterzukommen, weil die ticken ja weiter.
Jetzt bist du etwas sehr gnädig, finde ich, weil das Kind ist natürlich schon im Brunnen gefallen, aber man kann natürlich bei der Ursachenforschung mal auf die Zustände vor der Havarie des Agrarkonzerns hinweisen, wo es ja dann mit der Governance offensichtlich nicht richtig gelaufen ist und es natürlich auch viele personelle Verflechtungen gab, die vielleicht sehr schwer haben könnten, da den Tatsachen ins Auge zu sehen, dass da vielleicht ein Wachstum stattfindet, das nicht gesund ist.
Nächste Problembank, die gute alte Maverick Bank aus Schmalkalden, Bad Salzungen.
Ja.
Und da liegt jetzt der Geschäftsbericht 2024 vor. Ist natürlich schon lang her, ne?
Ja, also schon lange her, dass die Bank angefangen hat, Probleme zu machen, ne? Ja. Angeführt von Herrn Siebert und dann zwischenzeitlich verstärkt durch den ehemaligen Fußballnationalspieler Stefan Effenberg. Der BVR, Genossenschaftsverband, hat ja da jahrelang versucht, das Treiben einzuhegen. Es ist ihm nicht gelungen. Man muss ja auch darauf hinweisen, ist ja eigentlich die Wurzel des Bemühens, jetzt die Formalien der Sicherungseinrichtungen zu verschärfen. Das wird ist jetzt nochmal verschärft worden, nachdem mehrere weitere Problemfälle dazu kamen. Aber VR-Bank Bad Salzung Schmalkalden ist eigentlich die Mutter aller Problembären unter den Genobanken.
Mutter aller Problembanken.
Und jetzt haben wir 26 und sehen den Abschluss 24 und man traut seinen Augen nicht so richtig, ne?
Es ist tatsächlich sichtbar, in welchem krassen Zustand diese Bank dann letztendlich gewesen ist, als das Management gewechselt hat und da die Sicherungseinrichtung einmarschiert ist. Ich meine, die hat ja nur eine Bilanzsumme von 1,5 Milliarden. Jetzt sind allerdings die operativen Verluste im Jahr 24, und da hat man ja erst mit den Aufräumarbeiten begonnen, schon bei knapp 190 Millionen Euro gewesen. Also das ist ja ein richtig krasser Betrag eigentlich, weil bis jetzt hat man nur die Immobilien richtig übertragen, verscherbelt an die Bad Bank am freien Markt und verscherbelt. Und dabei, ich glaube, 160 Millionen Euro auf die Buchwerte der Immobilien verloren. Man hat mittlerweile 405 Millionen Euro an Garantien und Zuschüssen benötigt. Ja, nochmal bei einer Bilanzsumme von 1,5 Milliarden. Und mit den Beteiligungen, da hat man noch gar nicht angefangen, zumindest 24 nicht, vielleicht hat man das 25 schon gemacht, weil man gesagt hat, also da haben wir so wenig Überblick, was das eigentlich für Beteiligungen sind, da wird auch nochmal was kommen letztendlich. Also das ist schon ein ganz schöner Burner, auch wenn man geahnt hat, es ist krass, aber dann war ja häufig das Argument im Hintergrund, naja, diese halbe Milliarde Garantien hört sich viel an, aber da wollen wir doch mal schauen, wie viel wir davon letztendlich brauchen. Jetzt zeigt sich, zwei Drittel sind davon schon aufgebraucht. Es gibt noch eine andere kleine Facette, die ich super interessant fand, das haftende Eigenkapital.
Ja, kleine Facette.
Genau, ist bei dieser Bank von 104 auf 57 Millionen Euro gesunken, weil natürlich Mitglieder gekündigt haben. So, und das Geld kriege ich dann zwar erst später ausgezahlt, muss aber sofort vom Eigenkapital abgezogen werden, wie man hier mal so Sendung mit der Maus mäßig für die Hörerinnen und Hörer sagen muss. Und was ich ja wirklich frappierend fand, das war ja auch eine der Banken, die ihr Bilanzwachstum mit dem permanenten Einwerben von haftendem Eigenkapital.
Und nicht die einzige Problembank, Raiffeisenbank, ja. Hochtaunus hat das ganz genauso gemacht.
Hier bis zu 50.000 Euro haftendes Eigenkapital, zumindest zeitweise pro Mitglied. Und jetzt ist interessant zu sehen, obwohl die Bank nur 1.800 Mitglieder verloren hat, hat sie so viel haftendes Eigenkapital über Geschäftsguthaben verloren, weil im Schnitt 23.000 Euro je Mitglied da gekündigt worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. 23.000 Euro in Geschäftsguthaben. Also wir waren ja schon öfters am Moppern. Das ist so ein bisschen ein Moral Hazard. Hier kriegt jeder jeden Euro zurück. Aber eigentlich ist haftendes Eigenkapital. Aber eigentlich haftet es doch nicht so ungefähr. Ja, genau. Weil ich es bestimmt irgendwann zurückbekomme.
Das ist das Riesenproblem für den Verband auch. Weil man weiß ja, dass die BaFin alljährlich die Geschäftsguthaben der Genossenschaftsbanken als hartes hartes Kernkapital anerkennt und diese Anerkennung jährlich verlängern muss.
Ja.
Und wenn dann bei einer Bank die Hälfte des Eigenkapitals so mir nichts hier nichts verdampfen kann, droht natürlich aus Sicht des Verbands ein Szenario, wo die Aufsicht vielleicht nochmal zweimal nachdenkt oder sich überlegt, ob sie diese Anerkennung in alle Zukunft fortführt oder sich vielleicht nochmal einen anderen Ansatz überlegt. Und das wäre natürlich ein Riesenproblem, natürlich auch für die große Mehrheit der Genobanken, die ganz normal wirtschaftet, die sich dann, die ein Eigenkapital historisch ja vorgesehen ist, es muss bedingungslos zur Verfügung stehen, ja. Und das ist ja dann die Frage, die man da stellen muss.
Zeigt aber auch, das kann ganz schön schnell ins Rutschen geraten, ja. Kommt negative Presseberichterstattung über das, was in der Bank los ist. Verunsicherung, wenn dann nur einige wenige ihr Geld abziehen, aber wenn die sehr viel angelegt haben, da hätte ich natürlich auch Angst drum, wenn ich da einen relativ hohen Betrag angelegt habe. Dann ziehe ich es ab und schwupps sind plötzlich 50 Millionen haftendes Eigenkapital weg. Gut, das ist jetzt ein Sonderfall, aber die Bank hat halt ihre Kapitalquoten, wie wir gelesen haben, ja auch dreimal gerissen im Laufe des Jahres und nur zum Jahresende die hohe Kapitalanforderung wieder erfüllt. Wollen wir hoffen, dass der 25er Abschluss ein bisschen schneller kommt.
Mhm.
Sprung zur dritten Problembank, die gar nicht so bekannt ist, die VR Plus. Können wir vielleicht relativ flott abhandeln.
VR Plus Altmark Wendland aus Lüchow, bekannt die Region für die Atommülltransporte in den 80er, 90er Jahren.
Und Kartoffeln.
Und für das Lichodanberg-Syndrom.
Ja.
Das ist eine kriminologische Erkenntnis, die man gewonnen hat, nachdem man in Erwartung der Atommülltransporte die Polizeipräsenz dort verstärkt hatte und dann einen sprunghaften Anstieg der Kriminalitätsrate feststellte, obwohl die Leute, die vielleicht für diesen Anstieg hätten sorgen können, noch gar nicht dort waren.
Und man mir nicht dann, bekannt. Lichow-Danneberg-Syndrom.
Das Lichow-Danneberg-Syndrom, das besagt, dass je mehr Polizisten man irgendwo hinstellt, umso stärker steigt die Kriminalitätsrate, weil sich die Ordnungskräfte einfach da ihre Arbeit suchen. Und es hat zu der Einsicht geführt, dass die Kriminalstatistik eben auch oder vor allem ein Tätigkeitsnachweis der Polizei.
Ist auch das BaFin-Syndrom, da wo mehr kontrolliert wird, findet man auch
wahrscheinlich,
mehr. Statt Lichow-Danneberg-Syndrom.
Okay. Unbedingt, auf jeden Fall.
Geil, ne? Wenn wir sowas einbaut einfach mal. Aber ich mag das total gerne. Ich lerne ja auch gerne von dir, Bernd.
Bildungskonfetti ist das.
VR Plus Altmark Wendland im Wendland ist eine Bank, die in großen operativen Schwierigkeiten ist. Und es lohnt sich zumindest mal unserer Meinung nach das Hinschauen aus einem relativ simplen Grund. Die hat sich entschieden, ihr relativ großes Warengeschäft, das ist, was die Bilanz angeht, sogar noch größer und Mitarbeiter angeht, sogar noch größer als die Bank, abzutrennen, weil man damit Schwierigkeiten hat. Es gibt ja auch Genobanken, die ja noch ein Warengeschäft hat. Da denkt man auch ein klein wenig an die BayWa. So, das Ganze aber in klein. Die hat nur eine gute Milliarde Bilanzsumme. Was jetzt mindestens mal interessant an der Bank ist, als Lösung ihres Problems möchte der neue Vorstand dieses Warengeschäft abtrennen. Möglicherweise auch mit Verlust von Arbeitsplätzen und allem drum und dran. Und dagegen formiert sich ja eine Opposition. Und das ist schon ganz interessant. Da werden Anträge für die Generalversammlung gestellt. Da gibt es Pressekonferenzen von beiden Seiten. Es dürfte sehr interessant sein, ob man so eine betriebswirtschaftliche Entscheidung letztendlich basisdemokratisch abschießen kann, ja, indem sich genug Mitglieder zusammenfinden, die dann Interesse daran haben, dass das behalten wird. Ja.
Theoretisch kann man das, aber praktisch droht jetzt ein Szenario, wo es eine Pattsituation gibt, weil der neue Vorstand, der nicht aus dem Warengeschäft kommt, wie man sagen muss, will halt das Warengeschäft die Grundstücke und die Aktivitäten versilbern, um somit auch Kapital für die Bank zu heben, plant die Separation, und die Opposition argumentiert halt, dass das Geschäftsmodell eigentlich intakt ist und dass man das Warengeschäft beibehalten sollte. Es gibt ja auch nicht nur Beispiele wie die BayWa und die VR Plus, die im Moment nicht gut dasteht, sondern es gibt ja auch Warengenossenschaften, die gut wirtschaften. Und die Opposition argumentiert halt, dass es halt Managementfehler seien, die, wenn man die abstellt, eben das Geschäft auch stabilisieren könne. Und wenn jetzt nun beide Parteien brauchen für die Durchsetzung ihrer Pläne eine Dreiviertelmehrheit auf der außerordentlichen Generalversammlung, die am 11. Mai stattfinden wird, soll, und wenn keine der beiden Parteien die Mehrheit bekommt, dann ist natürlich Hängen im Schacht angesagt und womöglich ein Szenario, wo man dann einfach immer wieder abstimmen muss, bis es mal eine Mehrheit gibt, aber das tut der Bank natürlich nicht gut im Endeffekt.
Prognose von mir, man wird aber, glaube ich, im genossenschaftlichen Verbund, Sicherungseinrichtungen, Verband etc. schon zusehen, dass man sich hier nicht basisdemokratisch irgendwelche Entscheidungen diktieren lässt von Mitgliedern. Ja, also Basisdemokratie und Mitgliederrechte hin oder her. Das wird natürlich dann schon irgendwann schwierig, wenn ein Vorstand in Einklang mit Prüfungsverband etc. sagt, also das müssen wir abtrennen, das Warengeschäft ist ansonsten nicht überlebensfähig, und die Mitglieder entscheiden, nee. Schauen wir mal, wie das ausgeht.
Ja, aber das ist ja die Frage, ob das der Verband oder der Prüfungsverband sagt, dass es abgetrennt werden müsse. Ne? Man muss aber dazu sagen, die VR Plus ist nicht so hin wie die Fahrerbank in Bad Salzungen-Schmalkalden. Also da kann die Sicherungseinrichtung eben nicht sagen, wer die Musik spielt. Und im Grunde ist es auch ein demokratisch verfasster Verein, wo die Mitglieder erstmal bestimmen. Ne?
Ja.
Man muss halt irgendwann ein Ergebnis rauskommen.
Ja, ein Thema, dem wir uns auch noch widmen müssen, das ist das Thema Autobanken. Die unterschätzt man ja gerne mal aufgrund ihrer schieren Größe, was Kreditvolumina, Absatzfinanzierung und Einlagenvolumina angeht. Und da hattest du ja schon eine schöne Geschichte gehabt, dass die Santander als klassischer Absatzfinanzierer auch im Automarkt in ziemliche Schwierigkeiten bilanziell geraten ist. Also man verdient immer noch Geld, aber da gibt es einige Probleme. Und jetzt hatten wir die Nachricht, dass eine Bank, eine Autofinanzierungsbank, die sie auch übernommen hat, die MCE Bank, viel für Mitsubishi tätig beispielsweise, ja, dass die mehr oder minder der Name verschwindet. Das neue Geschäft wird von der Santander übernommen. Klär uns doch mal auf, Bernd, was da bei den Autobanken los ist überhaupt. Oder was ist da das eigentlich das Kernproblem? Oder was war das Santander-Kernproblem? Ja.
Also das Santander-Kernproblem ist, glaube ich, ein strategisches, dass man auf vielen Hochzeiten getanzt ist, die man nicht so richtig kontrollieren konnte zuletzt. Also du hast das ja geschrieben, dass die MPE Bank, dass Santander jetzt die MPE Bank dicht macht mit 1,2 Milliarden Bilanzsumme. Das größere Problem ist eigentlich das mit Hyundai eingegangene Joint Venture, wo Santander 2019 eingestiegen ist und wo man seither nur rote Zahlen schreibt, offensichtlich, weil nicht ganz klar ist, wer da im Fahrersitz sitzt, beziehungsweise wie die Interessenlage ist, weil Hyundai ist ja ein Autohersteller und Santander ist eine Bank und in dem Joint Venture sieht es womöglich so aus, dass der Autohersteller vor allem Autos verkaufen will, während die Bank die Risiken kontrollieren will. Mhm. Und das Ding schreibt seit Jahr für Jahr rote Zahlen. Man hat 1,2 Milliarden Euro an Kapital da reingesteckt und da ist es natürlich spannend jetzt zu sehen, wenn man jetzt die kleine Bank schon platt gemacht hat, was passiert mit der größeren? Die wird man natürlich nicht schließen, ja. Aber es ist erkennbar, dass unter dem neuen Chef Petri Nikile, der im Oktober angetreten ist, da doch alles jetzt auf den Prüfstand gestellt wird. Man will ja auch wieder in die Baufinanzierung einsteigen, aus dem man rausgestiegen war. Das hatten wir zuletzt auch berichtet. Und da gucken wir doch mal, was der Geschäftsbericht 2025 so zu bieten haben wird.
Ich finde das im Kleinen und Privaten ganz interessant. Das private Gequatsche ist ja, Elektroauto musst du leasen. Also da kannst du ja nicht das Risiko eingehen, dir das zu kaufen. Genau. Hast du ein Problem mit dem Rest, musst du immer leasen.
Das stimmt ja
nicht mehr immer im Stillen, ja, mag stimmen. Aber irgendwo muss das Risiko des Wertverlusts ja hin. Ne?
Genau.
Irgendeiner muss es tragen. Wenn ich sage, ich muss leasen, entweder trage ich das indirekt und merke es gar nicht erst, oder es ist einfach woanders. Ja. Also ja. Da finde ich, find ich mal eine sehr interessante Schnittstelle zwischen dem privaten Quatschalltag und den Bankbilanzen, die man so ab und zu sieht. Irgendwo müssen die Risiken sein. Ja.
Aber das ist doch das Schöne, dass man hier genau diesen Transmissionsriemen sieht, weil aus Sicht der Privatkunden ist die Überlegung ja genauso richtig und die Risiken landen dann natürlich beim Joint Venture aus Hyundai und Santander beziehungsweise bei anderen Auto-Leasing-Unternehmen, die halt zuletzt mit der Tatsache konfrontiert waren, dass die Leasing-Rückläufer nach wenigen Jahren nur noch 60% Restwert hatten. Ne?
Ja.
Und das halt deutlich weniger war, als man prognostiziert hatte. Jetzt muss man eigentlich auch dazu sagen, zu Jahresbeginn gab es ja einen Beschluss der Bundesregierung, neue Prämien für elektrische Neuwagen auch zu gewähren. Und das dürfte natürlich den Elektro-Gebrauchtwagenmarkt auch ziehen. Von daher können sich die Situation jetzt auch wieder entspannen.
Ja.
Aber es ist volatil.
Letzter Punkt für den Podcast. Wir müssen zumindest noch mal ganz kurz über den Anpfiff der BaFin für die UniCredit in Anführungszeichen Anti-Werbung in Sachen Commerzbank, unsichere Bank reden. Lustigerweise ist mir das auch aufgefallen, dass die UniCredit auf Social Media so ein paar Kacheln mit Quotes geschaltet hat, die, glaube ich, ihre Kampagne zur möglichen Vollübernahme oder friedlichen Fusion mit der Commerzbank flankieren soll. Da hat es wohl einmal überrissen, also dass die BaFin dazu öffentlich äußert, ist natürlich schon eine gewisse Peinlichkeit für die UniCredit. So eine ganz interessante Facette in dieser ganzen Geschichte, oder?
Ja, bringt so ein bisschen den Gutes Unseriösen mit sich. Ne? Ich meine, dass die BaFin natürlich genau hinguckt, wenn Leute die Solidität, Solvabilität oder Sicherheit einer Bank anzweifeln, das kann man sich eigentlich an fünf Fingern ausrechnen. Und ist ja auch durchaus unkonventionell an die Commerzbank rangegangen. Und für manche Leute dürfte das ins Bild passen. Was meinst du?
Ja, ich glaube, mir fällt da vor allen Dingen ein, dass er ja letztes Jahr auf dem Hannesbank-Bankengipfel einen sehr beeindruckenden Auftritt hingelegt hat, mit dem er ganz viele Leute hier in Frankfurt im Sack hatte.
Weiß
nicht, wie das bei dir war. Feedback
das
war
so.
Auch sehr positiv.
War
Mensch,
genau so.
Ich habe mir den so als Lone Wolf vorgestellt, Investmentbanker. Und da hat er einen ganz tollen Auftritt gehabt. So. Und wenn man sich das überlegt, da sah es, glaube ich, für ihn auch kommunikativ noch ganz gut aus. Da hat auch die Mehrzahl der Leute im Saal in der Abstimmung dran geglaubt, dass diese Übernahme kommen wird. Und jetzt stehen wir plötzlich ganz anders da. Ja? Und wenn man sich den Ton des Calls auch mal anhört, den er veranstaltet hat und generell den die UniCredit da jetzt auch angeschlagen hat in letzter Zeit, könnte durchaus sein, dass sie es auf der kommunikativen Seite überreißen, in Anführungszeichen, und sich damit natürlich dann die Karten vielleicht auch nicht unbedingt verbessern.
Ja, so leichte Sticheleien gab es ja vorher schon, aber kann gut sein, dass man da jetzt ein bisschen überdreht hat. Ne?
Ändert das was an deiner grundsätzlichen Haltung, was die Geschichte angeht, so die Erfahrung der letzten Tage?
Nein, ich bin nach wie vor erwarte ich, dass die Übernahme kommt. Und du wahrscheinlich, dass sie nicht kommt, stimmt's?
Gab es ja wieder so eine andere Miniatur. Finanzinstrumente, wieder ein Ticken hoch, mit dem er sich die wieder wirtschaftlich abgesichert hat, ist, glaube ich, mit Aktien und Instrumenten, die Lieferoptionen haben, bei knapp unter 30, aber jetzt wieder 2-3 Prozentpünktchen drüber. Das ist noch dazu, also die Strecke zur Kontrollübernahme, mehr als Übernahme, die wird immer kürzer. Ja.
Aber letzten Endes ist auch das ja hier eine Frage der Aktionärsdemokratie in dem Fall. Ja. Er muss halt am 4. Mai muss er das Go kriegen von den Aktionären für die Kapitalerhöhung und dann geht's weiter. Und wenn nicht, dann geht's nicht weiter.
Prima. Wir hatten die Deutsche Bank, wir hatten die Genoproblembanken, wir schließen noch mit UniCredit Commerzbank. War ein weites Feld heute. Ich sag dir vielen Dank, Bernd.
Danke, ich bedanke mich. Bis dann. Tschö.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com